Das ist ein Interview mit Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Alois Schweiger am 23. Oktober 2014 um 14.20 Uhr in der Stadt Salzburg. Das Interview führt Alfred Berghammer für das Projekt Das war unsere Zeit in Bezug auf die Gemeinde Leogang. Herr Dr. Schweiger, danke, dass Sie gekommen sind und dass wir uns unterhalten dürfen über Ihre Erlebnisse, Ihre Erfahrungen. Und können wir mit Ihrer frühesten Kindheit beginnen und vom Elternhaus und die Zeit, die Ihr Vater noch erlebt hat, die Ihnen durch seine Erzählungen präsent geworden ist, dass wir das bitte am Anfang bringen.
Ja, ich bin 1940 geboren in Leogang als achtes Kind meiner Eltern. Vorher waren 7 Schwestern vor mir und ich war dann der Letzte. Und ich habe eine sehr positive Erinnerung an die Kindheit. Meine Mutter war eine sehr gütige Person und auch eine sehr tüchtige Person, die ihre große Familie auch gut durch die Kriegszeit gebracht hat, mit viel eigenen Anbau im Garten. Und ich kann mich erinnern, dass wir eigentlich nie wirklich Hunger gelitten hätten, aber es ist natürlich sicherlich sehr sparsam abgegangen. Mein Vater war Gemeindesekretär und war in der Gemeinde darüber hinaus eben 50 Jahre als Dirigent der Ortsmusikkapelle tätig. Er war Organist in der Kirche und Leiter des Kirchenchors und hat also für die Musik eigentlich gelebt. Das war seine große Passion. Die Familie musste natürlich da auch mitmachen, also im Kirchenchor zum Beispiel und ich am Anfang auch beim Orgelaufziehen, solange es noch kein Gebläse gegeben hat. Leogang war damals, mein Elternhaus ist unmittelbar neben der Kirche gelegen. Der Ortskern ist eine Ansammlung von wenigen Häusern, also da gibt es gibt's 3 Gasthäuser und einen Gewerbebetrieb mit Schmiede und Mühle und Bäckerei und Fleischhauerei. Und alles das ist in einem ganz kleinen Rahmen, aber sehr komplett eigentlich abgelaufen. Also man hat als Kind seine ganze Freizeit in diesem kleinen Ortskern verlebt mit seinen 10, 15 Häusern und man ist eigentlich sehr geborgen gewesen in dieser Zeit.
Gestern hat mir der Dr. Steidl erzählt, dass es da so eine Urfehde mit den Kindern aus Hütten gegeben hat, zu den Leogangen. Haben Sie das auch so empfunden?
Das habe ich eigentlich, also ich muss dazu sagen, ich war ja nur bis zu meinem 10. Lebensjahr in der Schule in Leogang und bin dann ins Gymnasium nach Salzburg gekommen, was damals eine totale Rarität war. Es hat ja im ganzen Land Salzburg kein einziges Gymnasium gegeben, nur in Salzburg. Und das war natürlich sehr aufwendig. Und in dieser Volksschulzeit, den ersten 4 Jahren, haben wir diese Kämpfe nicht bemerkt. Ich glaube, das ist dann den älteren Semestern vorbehalten gewesen.
Das sind die Kinder dann gescheiter geworden.
Also unterm Strich eine sehr behütete, aber doch sehr, sehr freie Kindheit. Die Schule habe ich eher leicht gepackt, da habe ich keine Probleme gehabt, also an viel Aufgaben machen und so weiter kann ich mich auch nicht erinnern, sondern ich habe eigentlich immer Freizeit gehabt. Ja. Und das ist ein sehr schönes Erlebnis gewesen.
Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt ein bisschen hinausgrase, weil eigentlich sollten Ihre Erinnerungen die, der Hauptgegenstand sein. Aber da Ihr Vater Gemeindesekretär war und Sie auch die Ortschronik verfasst haben, gibt es kaum jemand, der so viel weiß über Leo Kang, nehme ich an, wie Sie. Können Sie uns das auch ein bisschen was von der Zeit vorher erzählen, so wie Leo Kang, natürlich insbesondere Hütten war ja eine Bergwerksgemeinde. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig war, wie das dann zu Ende war. Wie hat sich so in kurzen Zügen Leo Kang entwickelt? Vielleicht können Sie uns das ein bisschen schildern.
Naja, Leo Kang hat eine sehr reiche Bergbaugeschichte, muss man dazu sagen. Ja. Und trotzdem war eigentlich der Bergbau nicht dominant, sondern Leo Kang ist hauptsächlich eine landwirtschaftliche Gemeinde, ja, wo die Bauern, es gibt ungefähr, glaube ich, 130 Bauern, das ist eigentlich das Wichtigste gewesen. Erst später, dann in den 70er Jahren, ist dann mit dem Bau der Asitzbahnen und so weiter, ist der Winterfremdenverkehr das Wesentliche geworden.
Ja. Wann hat denn der Bergbau geendet?
Der Bergbau hat so etwa 1970 geendet.
Und so zwar, spät erst?
Ja, so spät. In der Kriegszeit ist der Magnesitbergbau war da, das was das Wesentliche war. Ja. Vorher war ja Silber und Kobalt und so weiter, aber das war alles schon nicht mehr, das ist also so etwa 1910 ist dieser alte Bergbau gestorben, ja, und für die Kriegszeit ist eben dann dieser Magnesitbergbau wieder aktiviert worden und der ist bis etwa 1970 ist der gelaufen.
Ach so, ja.
Aber wie gesagt, hauptsächlich.
Darf ich Sie nur noch fragen, das ist mir in Hochfilzen also beim Militär immer aufgefallen, dieser Geruch. Dieser vanilleartige Geruch, ist es von diesem Magnesit?
Naja, es ist so, dass dann, es gibt also in Fieberbrunn gibt es nach wie vor einen aktiven Abbau von Magnesit. Aha, in Leo Kang ist ja das gestorben, aber es gibt eine große Hütte in Hochfilzen.
Ach so, und das riecht man.
Das riecht man. Das war am Anfang ein sehr großes Problem, weil es also sehr umweltschädigend war. Mhm. Mittlerweile sind diese Anlagen also so umgerüstet worden, dass da keine Gefahr mehr ausgeht. Aber das ist noch ein aktiver Bergbaubetrieb sozusagen.
So,
aber nicht mehr
so war es in Leo Kang auch, wie man
so war es in Leo Kang auch, wobei das abgebaute Material da nach Kärnten, nach Radendein verbracht wurde und nach Hochfilzen, hat es diese Hütte zu der Zeit nicht gegeben.
Hat es nicht gegeben, interessant.
Ja. Politisch war Leo Kang und ist auch heute noch ein sehr aktiver Boden. Also die Konkurrenz zum Beispiel heute zwischen Rot und Schwarz, nur die zwei spielen eine Rolle, ist nach wie vor sehr gegeben. Mhm. Und wir haben gerade, und es waren zum Beispiel in der Nachkriegszeit bis weit herauf, waren alles schwarze Bürgermeister. Mhm. Und vor 10 Jahren hat es dann gewechselt und haben wir zwei Perioden mit einer sozialistischen Bürgermeisterin gehabt. Jetzt gibt es wieder einen schwarzen Bürgermeister.
Ja.
Da muss ich schon sagen, ist Leo Kang politisch doch ziemlich aktiv, auch weil jetzt auf der SPÖ-Seite die Eisenbahner eine gewisse Rolle gespielt haben. Saalfelden ist ein wesentlicher Stützpunkt der Eisenbahn und da waren viele Leo Kanger waren bei der Eisenbahn beschäftigt und traditionell war das doch eine SPÖ-Domäne und dadurch ist also diese Seite neben dem reinen landwirtschaftlichen Sektor doch eigentlich ganz schön aktiv geworden.
Ja.
Im Ständestaat, also in der Zweiten Republik, in Zeit des Ständestaates, war auch eine sehr starke Polarisierung eigentlich in Leogang zu beobachten. In der nationalsozialistischen Zeit ist natürlich das total umgeschwenkt. Mhm. Und das große Glück war, dass ein Bürgermeister, ein Leoganger Bürgermeister geworden ist, der eigentlich sehr vernünftig war. Mhm. Und was mich sehr beeindruckt hat, der war in den 20er und 30er Jahren hat einen kleinen Kaufladen gehabt, und da hat ihm die etablierte schwarze Seite größte Schwierigkeiten gemacht immer. Und wie er dann in der Nazizeit Bürgermeister geworden ist, war es interessant, dass er sich nicht gerecht hat. Also dieser Herr Empel hat er geheißen,
menschlicher Größe.
Ja, hat eigentlich einen guten Leumund in Leogang. Also er hat vielen Leogangern geholfen in dieser schwierigen Zeit, aber trotzdem war es natürlich eine schwere Zeit für alle. Und ich habe eben ein Buch über diese Zeit geschrieben und eben mit 50 Zeitzeugen praktisch das aufgearbeitet. Ja. Das, glaube ich, ist
da könnte man auch sehr im Detail nachlesen.
Da kann man sehr im Detail nachlesen, wie es damals zugegangen ist.
Genau. Ja, danke. Wie sind denn so Ihre Erinnerungen? Sie sind ja schon in die Volksschule gegangen, da war der Krieg schon vorbei.
Ja.
Wie waren denn da die Bedingungen des Schulegehens?
Naja, ich bin 46 in die Schule gekommen. Ja. Da muss man sagen, war es schon ziemlich normal. Mhm. Problematisch war es 45, weil da alle Lehrpersonen vom Dienst suspendiert waren, weil sie nationalsozialistisch belastet waren. Und da haben also meine zwei Schwestern, die Lehrerinnen waren.
Die waren Lehrerinnen in Leogang.
Die waren in Leogang Lehrerinnen, also die haben die Schule geführt. Und halt Vormittag und Nachmittag und 80 Kinderklassen und so weiter. Ja. Und die zwei haben das also ein Jahr lang, die Sache gemanagt, und das war sicher sehr schwierig, weil es hat auch keine Bücher gegeben und keine Hefte, und also so gesehen war das sicherlich bei uns im 46 war es wieder ziemlich normal, würde ich sagen. Ich habe übrigens meine älteste Schwester in der ersten Klasse als Lehrerin gehabt. Und sie hat mir nicht lauter Einser gegeben.
Ja. Gezeigt, dass sie unparteiisch ist.
Ja, genau. Ja. Nein, der Schulbetrieb war vernünftig, und wie gesagt, ich habe es auch dann geschafft, die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium zu machen, was gar nicht so einfach war. Ja. Und ja.
Sie mussten dann auch ins Internat in Salzburg gehen?
Ja, ich musste in Salzburg ins Internat. Das war für meine Eltern eine sehr schwere finanzielle Belastung. Um das zu illustrieren, ist mir noch in Erinnerung, dass ich bin halt im September nach Salzburg gekommen, und eigentlich wollte ich zu Allerheiligen nach Hause fahren. Und die Eltern konnten das nicht finanzieren. Und ich konnte erst zu Weihnachten nach Hause fahren, was das natürlich für einen 10-jährigen Buben bedeutet. Also das ist mir noch heute in Erinnerung, dass ich da schon natürlich auch Heimweh gehabt habe. Aber unterm Strich muss ich sagen, die Erinnerungen an das Heimleben waren positiv. Ich war zuerst 2 Jahre da im Konvikt St. Peter, ein sehr strenges katholisches Heim. Dort bin ich allerdings dann aus mir nicht ganz rekonstruierbaren Umständen hinausgeflogen. Und dann war ich 5 Jahre in Mönchsberg oben im Palotinerschlüssel. Das war ein Paradies, weil der ganze Mönchsberg einem in der Freizeit gehört hat. Und dann noch 2 Jahre im Rupertinum. Ich habe in Summe gute Erinnerungen an das Heimleben. Und Es sind allerdings doch sehr viele Kinder an dem gescheitert. Also in diesen ersten 2 Jahren haben vielleicht fast die Hälfte wieder aufgehört, weil sie einfach so Heimweh hatten und ja, das nicht geschafft haben.
Ja. Die Schule, das Gymnasium, das Sie gemacht haben, war das akademisch? Also jetzt
akademisch? Heißt jetzt akademisches Gymnasium, damals als humanistisches Gymnasium, am Grünmarkt war das situiert, in der jetzigen Universitätsgebäude, und war, ja, es war sicherlich anspruchsvoll, also schon eher streng, aber auch da habe ich keine großen Probleme gehabt. Ich war so ein Schüler im oberen Drittel, würde ich sagen. Ich habe kein sehr gutes Zeugnis gehabt, aber Notendurchschnitt vielleicht 2,5 bis 3 und habe nie Probleme gehabt. Aber man muss natürlich schon sagen, man musste sich das alles selber erarbeiten. Ja, also wir haben da ganz keine Nachhilfe gegeben und keine Eltern, die schauen, ob man die Aufgabe gemacht hat, sondern man musste schon sehr selbstständig eigentlich die Arbeit erledigen.
Was würden Sie sagen, war damals so in den 50er Jahren so irgendwie noch ganz anders als heute? Sieht man jetzt von den technischen Voraussetzungen ab. Dinge, die sich die heutige Jugend eigentlich in Salzburg nicht mehr vorstellen kann. Oder
Sind
da so ein paar Sachen in Erinnerung?
Sagen wir, was mir so in Erinnerung ist, dass man natürlich kein Geld gehabt hat. Also es war einfach nicht möglich, sich da irgendwie viel zum Essen zu kaufen oder zum Naschen zu kaufen oder Spielzeug zu kaufen, sondern man hat einfach ganz minimales Taschengeld gehabt, und das ist sicherlich ganz anders wie heute. Es ist natürlich auch, ja, was soll ich sagen, ich meine, das höchste der Gefühle war eben, dass man sich einmal ein Joghurt gekauft hat oder eine Semmel gekauft hat oder so. Also es ist sehr, sehr sparsam gegangen. Aber trotzdem, man hat nicht Hunger gelitten. Auch in den Heimen war die Verpflegung durchaus annehmbar. Man hat immer ein bisschen zu wenig vielleicht gehabt in dem Alter, aber unterm Strich, da ich sagen, war das alles, alles verkraftbar, würde ich sagen.
So ab der Oberstufe, wie war es denn da mit dem Fortgehen, mit dem Tanzen?
Ab der Oberstufe,
so?
es ist so, dass es üblich war, in der 6. Klasse in die Tanzschule zu gehen. Und das haben wir auch gemacht. Und das war natürlich schon das Gymnasium, wo ich gegangen war, eine reine Bubenschule. Es hat ja keine Mädchen gegeben. Also insofern hat man schon auch eine gewisse Distanz zum weiblichen Geschlecht gehabt. Und zumal ich ja nicht Salzburger war, habe ich auch keine privaten Verbindungen gehabt in Salzburg. Und hat man sich eigentlich nur unter Buben aufgehalten. Gut, mit der Tanzschule war es bei mir persönlich dann schon so, dass ich mich also gleich einmal in ein Mädchen verliebt habe und die halt dann verehrt habe, noch mehrere Jahre auch danach. Aber unterm Strich doch eigentlich alles eine sehr harmlose Sache, muss man dazu sagen. Ja. Das ist sicherlich auch ganz anders wie heute. Ja. Also die Verhältnisse waren doch fast immer eher schwärmerisch und sagen wir mal, der Sex hat eigentlich relativ wenig Rolle gespielt. Ja. Glaube ich, das ist ganz anders wie heute.
Und so mit Fortgehen, wo ist man da hingegangen?
Mit Fortgehen hat es also in der Zeit nur die Möglichkeit gegeben, von der Tanzschule in die Perfektionsabende, hat das geheißen, zu gehen. Sonst ist man nie am Abend fortgegangen. Auch bis in den Matura-Jahrgang hinein, weil das war vom Heim auch gar nicht vorgesehen, dass man am Abend fortgeht. da musste man eigentlich zu Hause sein. Also das ist schon ganz anders.
Das ist ganz anders.
Aber man hat nicht gelitten darunter. Ja, das war so. Das war so. Man hat sich anders gekannt.
Ja, das ist klar. Was zu der Zeit, so die 50er Jahre in Leogang.
Ja.
Sie sind ja nur ab und zu mal nach Hause gekommen, nehme ich an. Aber was haben Sie so irgendwo mitbekommen von Ihrem Heimatort? Hat sich da was Besonderes irgendwie ereignet oder
naja,
wie war die Zeit? Ist die, ich glaube, die Höfe sind zu der Zeit elektrifiziert worden und so ein bisschen die Maschinen sind gekommen.
Ja, natürlich. Also es ist so, dass ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich so mit ungefähr, wir haben da in Bergrissen ein Art Sommerhaus gehabt, wo wir im Sommer so mehrere Wochen uns aufgehalten haben und daneben war ein Bauer und bei dem haben wir dann in der Landwirtschaft mitgeholfen. Ja. Beim Heu einführen und so weiter, und da war die große Sensation, der hat so ungefähr 1948 den ersten Traktor gehabt. Und man durfte da als Achtjähriger bereits, wie es geheißen hat, Vieh fahren, also wenn das Heu aufgelegt wurde, ist der Heuwagen am Traktor gehängt und da ist ein kleiner Bub drauf sitzt und hat dann immer 10 Schritte vorfahren dürfen. Also das war eine Sensation, dass es sozusagen Traktoren gegeben hat. Ansonsten waren die Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen, waren ja auch kaum vorhanden. Es hat schon so sogenannte Heuwender hat es zum Beispiel gegeben, aber sonst ist alles eigentlich handarbeitet. Ah,
damals hat es schon Heuwender gegeben?
Heuwender, das waren so Gabeln hinten, die halt das Heu gefasst haben und weggeschleudert und sind vorher vom Pferd gezogen worden und dann halt vom Traktor gezogen worden.
Durch die Räder haben diese Gabeln bewegt.
Verstehe, und so weiter. Ja. Also das war also eigentlich die einzige...
Das war nicht eine Maschine, die angetrieben haben, sondern das war einfach die Drehung der Räder.
Es hat keinen Ladewagen natürlich gegeben, sondern das ist alles mit der Heugabel hinaufgehoben worden. Da oben ist einer gewesen, der das niedergetreten hat und ein bisschen verteilt hat, das Heu. Also es war alles totale Handarbeit.
Ja.
Auch mit viel Personal sozusagen.
Ja, klar, genau. Ja, aber darum war die Arbeitslosigkeit auch nicht so hoch wie
die Arbeitslosigkeit, nein, das haben wir auf einem Bauernhof haben immer 2, 3, 4 Knechte und Mägde gearbeitet und so weiter. Das ist ja dann alles rapid anders geworden.
Ja, gehen wir zurück zu Ihnen. Sie haben die Matura gemacht. Bundesheer oder?
Naja, es ist so, ich habe mit 4 Jahren ein Auge verloren, ein Augenlicht verloren. Und zwar bin ich da neben meinem Vater gestanden, der hat Eis gebittelt und da ist eine Eissplitter in mein Auge hinein und habe also eine Netzhautablösung dann gekommen und seitdem bin ich halbseitig blind.
Ja. Ja.
Und das hat mich vom Bundesheer gerettet.
Ja, genau.
Ich war untauglich beim Bundesheer und bin also dadurch nicht zum Bundesheer gekommen. Das Studium, es war so, ich habe mich also so in der 7., 8. Klasse Gymnasium sehr mit Physik beschäftigt. Das hat mich sehr interessiert und vor allem die mehr naturphilosophische Seite, es damals war die Atomenergie und so weiter, das war also ganz modern und interessant und da hat es also Größen gegeben wie, was weiß ich, Heisenberg oder der Einstein so, die also sehr viel auch so naturphilosophische Schriften gemacht haben und das hat mich interessiert und die habe ich da gelesen und aus dem heraus dann abgeleitet, ja, Physik muss ich studieren. Ein Freund von mir hat es also auch diese Entscheidung getroffen. Und die große Überraschung war dann, dass eigentlich das Studium in der ersten Phase eigentlich total aus Mathematik besteht. Und das war eigentlich nicht mein Lieblingsfach. Also ich habe mich in den ersten 2 Jahren ziemlich schwer getan im Studium.
Sie haben in Wien studiert?
Ich habe in Wien studiert. Ja. Das war sehr schwer, mich da durchzubeißen, und erst dann, wie es dann auch mehr auf die praktische Seite, Diplomarbeit und so weiter gekommen ist, da war ich dann sehr gut. Und habe dann eine sehr gute Diplomarbeit gemacht und habe darauf als Belohnung ein Dissertationsthema bekommen und auch einen Forschungsauftrag im Aluminiumwerk Karlshofen, und habe dann dort 2 Jahre lang eben diese Dissertation bearbeitet. Konnte schon leben davon, was also eine tolle Sache war.
Sehr gut. Familiengründung gleichzeitig?
Familiengründung, also es waren dazwischen schon noch einige Zwischenschritte, die mich sogar bis nach Polen geführt haben, aber dann habe ich also etwa im Jahr 65 also meine Frau kennengelernt, und muss sagen, ich habe ihr nach 14 Tagen einen Heiratsantrag gemacht. Das war sozusagen wirklich Liebe schnell entschlossen, sagen wir, man kann auch sagen Liebe auf den ersten Blick, aber sehr schnell entschlossen, und wir haben dann ein Jahr später geheiratet, und dann sind dann auch die 3 Kinder allmählich gekommen.
Ist sie Salzburgerin?
Sie ist Pinzgauerin. Ist aus Meishofen gebürtig.
Also nicht weit weg von Leo.
Nicht weit weg, ja.
Also hat dann keinen Kulturschock.
Nein, keinen Kulturschock.
Ja, sehr gut. Das heißt, Sie haben dann in Ranshofen.
Ich habe dann in Ranshofen gearbeitet und gelebt und auch dort Haus gebaut. Und wie es halt in der Industrie so ist, ist dann eine ziemlich schwierige Zeit für das Aluminiumwerk gekommen, und ich habe halt dann geschaut, was gibt es für andere Möglichkeiten, und habe dann eben ein Angebot noch zur Steyr-Daimler-Buch bekommen und habe dann dort eine sehr große Abteilung übernommen, auch wieder die ganze Computerei und Organisation und Datenverarbeitung dort gemanagt. Das war sehr interessante Zeit.
Das war wo?
In Steyr. Im Hauptwerk Steyr, und war aber auch dafür Zweigwerke dann zuständig. Und das war auch eine interessante Zeit, weil da dann so wieder so moderne Technologien wie CAD, CRM aufgekommen sind, und da konnte ich überall eigentlich führend mitarbeiten. Ja, das war interessant, hatte ich sagen. Na, dann ist es eben Steyr wieder sehr schlecht gegangen. Und ich habe mich umgeschaut und habe dann durch Zufall eben ein Angebot aus Salzburg bekommen zur Wüstenrotversicherung, wo ein Leoganger Generaldirektor war. Und der hat mich engagiert, und da war ich dann die nächsten 16 Jahre war ich in Salzburg. Ja. Aber auch wieder in der Computerei tätig.
Ja, verstehe.
Und dazwischen immer wieder Leogang. Also meine Eltern waren ja schon sehr betagt, und ich musste sozusagen Garten und alles, was im Haus angefallen ist, das habe ich gemacht, und dadurch auch eine sehr große Bindung zu meinem Elternhaus entwickelt, und ja.
Ja, das ist verständlich. Aber es ist natürlich auch immer viel Arbeit dann.
Ja, ist sehr, aber
für 2 Objekte zu sorgen hat. Sie sind dann wann in Pension gegangen?
Ich bin vor 12 Jahren in Pension gegangen. Also von 2003 von Wüstenrot weg.
Ja.
Mit 62 Jahren. Ein bisschen früher als üblich, aber.
Und sind dann nach Leogang wieder zurück übersiedelt?
Nein, wir sind später? Nicht. Wir sind die letzten 15 Jahre in Salzburg gewesen, haben da ein Haus gekauft und leben auch jetzt in Salzburg. Und Leogang ist eben mein Elternhaus, habe ich nach dem Tod meiner Eltern geerbt, und das wird als Ferienhaus für die Familie genutzt. Ja. Und wir sind ja doch ziemlich viel drin, aber es ist eigentlich
ein Zweitwohnsitz.
Ein Zweitwohnsitz,
ja, genau.
Ja. Mhm. Aber wie gesagt, so etwa mit 50 habe ich eben diese Liebe zur Historie entdeckt und mich eben dann mit der Geschichte von Leogang sehr intensiv befasst. Und das ist bis heute mein großes Hobby und ich würde sagen, 70-80% meiner Zeit benutze ich dafür. Ja.
Naja, wenn Sie die Ortschronik schon fertig haben, was machen Sie dann jetzt noch?
Naja, derzeit, es ist so, ich habe ja diese 20 Jahre sehr viel Material gesammelt über Leogang, über die Geschichte von Leogang und Bilder von Leogang. Und ich habe mir dann halt vor einem Jahr überlegt, wenn ich nichts mehr mache oder nicht mehr machen kann, dann ist das eigentlich alles verloren. Mhm. Wenn das nicht wirklich entsprechend aufbereitet wird.
Ja, genau.
Und ich habe dann begonnen, vor einem Jahr alles zu scannen und alles zu beschlagworten und habe jetzt also zu 99% fertig eine Internet-Applikation, wo all das, was ich gesammelt habe, eben dann online verfügbar ist, in einem Abfragesystem im Internet.
Das ist eine Riesenarbeit gewesen.
Das war eine Riesenarbeit, wobei sozusagen ein großer, es war für mich ja sehr viel Arbeit, das zu beschlagworten und zu systematisieren, aber die Hauptlorbeeren gehören dem Programmierer, der das also sehr, sehr gut gemacht hat.
Ja.
Und dieser Programmierer ist auch ein Leoganger, der hat mir bereits einmal was Wichtiges gemacht, und zwar habe ich ein Lexikon der Pinzgauer Sprache gemacht, ebenfalls im Internet, mit der Besonderheit, dass jedes Wort vertont ist. Man kann Mundart nicht schreiben, wie sie klingen soll.
Ja.
Und daher habe ich mir gedacht, im Internet gibt es die Möglichkeit, das mit Ton zu hinterlegen, und also jedes Wort ist vertont, also ungefähr 8000 Worte. Und das findet auch großes Interesse. Ich kriege so eine Wochenstatistik, das wird immer von 300 Benutzern angeschaut, vielleicht nur ganz kurz, aber immerhin.
Ja.
300 ziemlich sind, also da konstant.
Wie findet man das im Internet?
Unter pinzgauer-mundart.at. Pinzgauer-mundart.at. Ja, das war auch ein interessantes Erlebnis, dass ich, als ich das vertont, also als ich das gemacht habe, ich muss sagen, ungefähr 2/3 der Worte, die da drin sind, habe ich von meinem Nachbarn, das ist der Herr Höck Leo, ein pensionierter Schuldirektor, mittlerweile leider verstorben, geerbt. Der hat das auf hunderten, tausenden Schmierzetteln, diese Worte notiert und hat sie mir übergeben, weil er war bereits erblindet, er konnte nichts mehr machen damit. Ich soll daraus aus dem was machen. Und das habe ich von ihm übernommen und selber dann noch sehr viel gesammelt. Und das war insofern für mich eine Überraschung, dass ich, weil ich bis zu meinem 10. Lebensjahr nur Mundart gesprochen habe, und auch in der Familie nur Mundart, nur Pinzgauer Mundart, dass ich ganz genau weiß, wie das klingen muss. Also ich habe viele Worte auch nicht mehr gekannt, aber ich weiß genau, wie das klingen muss. Das ist eben meine Muttersprache. Das ist auch ein interessanter Aspekt eigentlich, dass es sowas gibt. Aber das weiß ich hundertprozentig, weil ich das eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen habe.
Ja, sehr interessant. Möchten Sie sonst noch irgendetwas erzählen, das festgehalten werden soll?
Naja, aber Leogang hat eben eine sehr interessante Entwicklung genommen, von der reinen agrarischen Gemeinde jetzt zum Wintersport. Ja. Hauptsächlich Wintersportort, aber auch der Sommerfremdenverkehr hat eine sehr wesentliche Bedeutung. Also es ist derzeit so, dass fast 50% der Nächtigungen des Jahres im Sommer sind.
Okay.
Was also für einen Wintersportort eine Sensation ist.
Genau.
Und zwar mit dieser Geschichte mit den Mountainbikern.
Ach, so erfolgreich ist das.
Das ist so erfolgreich, immer zum Anschauen teilweise furchtbar, wie die unterwegs sind, aber das bringt eine unwahrscheinliche Auslastung der Bergbahn im Sommer und ist im Sommer die Lebensader von Leogang.
Erstaunlich, ja.
Und man muss ja sagen, Leogang hat ja nur den Fremdenverkehr. Und auch die ganze Gewerbestruktur lebt nur vom Fremdenverkehr.
Ja, genau.
Und daher ist das schon sehr wichtig und ja, sicherlich, also jetzt wird zum Beispiel im Winter, für den Winter Fremdenverkehr wieder eine zweite Seilbahn gebaut. Da gibt es natürlich auch viele Gegenstimmen, auch im Ort. Aber man muss halt sehen, dass das eigentlich die Haupterwerbsquelle ist und die ganze Hotelstruktur, die in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist, ist insofern eine sehr gesunde Struktur, weil es alles ehemalige Leoganger Kleinbauern sind, die diesen Schritt gewagt haben und jetzt schon wieder in der zweiten Generation, die Jungen, das aufgebaut haben und die sind auch im Sommer eben. Betreiben sie die Hotels, also es wird nichts zugesperrt, so wie es heute
ist.
Sind alles Familienbetriebe und das ist, glaube ich, eine gesunde Struktur.
Ja, sehr gut.
So sehe ich das heute.
Ja, genau. Danke vielmals.
Bitte,
ich glaube, das war sehr wesentlich. Dann darf ich Schluss machen.
Bitte, ja.